und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute zu Gast im virtuellen Studio bei mir ist Vanessa Weber. Vielleicht kennen Sie einige von euch über LinkedIn oder auch generell über ihren Öffentlichkeitsauftritt. Da ist Vanessa nämlich sehr aktiv. Vanessa ist Nachfolgerin, Inhaberin und Geschäftsführerin bei Werkzeug Weber, ein traditionelles Familienunternehmen. Nebenbei sage ich jetzt einfach mal Stifterin von der Vanessa Weber Stiftung, wo sie sich für Bildung und Nachhaltigkeit einsetzt und dazu, auch, wie schon gesagt, auf vielen Kanälen sehr präsent, LinkedIn Topwise Speakerin und versteht sich eben auch als Impulsgeberin für das Thema Unternehmertum, ethisches Unternehmertum und auch Nachhaltigkeit. Vanessa, erstmal schön, dass du da bist und ich hoffe, ich habe es einigermaßen passend zusammengefasst. Ansonsten würde ich vorschlagen, stell dich als nächsten Schritt doch gerne einfach nochmal kurz selber vor.
Ja, vielen Dank. Nein, das passt auch alles. Ja, was kann man noch sagen? Ich bin Unternehmerin in der vierten Generation mittlerweile. Ich sage immer im ganz klassischen Frauenberuf tätig, nämlich im Werkzeughandel. klassisch B2B-Vertrieb, metallverarbeitende Großindustrie, das Handwerk sind so unsere Kunden, damit man das mal so ein bisschen einordnen kann. 22 Mitarbeiter haben wir und machen einen knappen Umsatz von 8 Millionen. Und ja, sind halt ein Handel, kein Hersteller, da werden wir auch oft in die falsche Schiene gestopft sozusagen. Und ja, nebenher meine Tätigkeiten hast du ja schon ganz gut erwähnt, die ich neben dem Unternehmertum noch so mache. Ja, genau, das zu mir.
Cool. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, gibt es die Werkzeug Weber seit 1948. Genau. Also ist ja schon eine ganz, ganz lange Geschichte. Kannst du vielleicht so ein bisschen tiefer uns einen Einblick geben, wie sich das Unternehmen entwickelt hat? Wo habt ihr vielleicht angefangen? Macht ihr immer noch das Gleiche wie vor ganz vielen Jahren? Und einfach noch gerne ein bisschen mehr Einblick auch in deine Tätigkeiten und deine Rolle im Unternehmen.
Ja, gerne. Gegründet hat mein Urgroßvater sozusagen, der hat in der Garage ganz klassisch angefangen, in der Innenstadt. Nach dem Krieg war das ja, da hatten wir eher eine Maschinenverteilung sozusagen, da musste man nicht verkaufen, da ging es darum, du kriegst und du nicht. Also Großmaschinen und dann haben wir irgendwann tatsächlich angefangen mit den Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen, was wir jetzt ja auch machen und Betriebseinrichtungen. Das wurde dann immer größer. Mein Opa hatte das dann weitergeführt und dann zuletzt mein Papa ist dann aus der Innenstadt, hat auf die grüne Wiese gebaut. Das war damals auch recht neu, das hat damals noch keiner gemacht, auf der grünen Wiese zu bauen. Da wurde er auch für verrückt erklärt, so wie kann man sowas machen? Und da fährt auch keiner raus aus der Stadt. Heute weiß man das ja, da ist keiner mehr in der Innenstadt. Und als mein Vater dann krank wurde, also mein Vater hat seinerseits die Firma sehr, sehr früh übernommen. Auch mit 17,5 hatte damals einen Moped-Unfall und war ein Dreivierteljahr im Krankenhaus gewesen, im Gipsbett gelegen. Früher hat man Wirbelsäulenverletzungen nicht direkt operiert, so wie heute. Dadurch hat er relativ viele Spätfolgen und ist dann gerade aus dem Krankenhaus rausgekommen. Dann ist mein Opa mit 45 am Herzinfarkt gestorben. Da war noch nichts geregelt und er hatte sich dann damals mit meiner Oma zusammen entschieden, die Firma fortzuführen. Und als ich dann 18 war, hat mein Vater mich in den Biergarten eingeladen und hat mich dann gefragt, wenn ich saß vor meinem Lieblingsessen Hähnchen mit Pommes und dipp gerade so die Pommes in die Mayo und steckte mir so in den Mund, da ist ihm fast wieder rausgefallen, als er mich dann halt fragte, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Also er hat das nicht irgendwie lang erklärt oder irgendwie vorbereitet, so wir müssen mal über was Wichtiges sprechen, das kam so aus dem Lameng und da habe ich innerhalb von einer Sekunde einfach gesagt, ja, mache ich mit 18, also wie ich 18 war. Er hat das natürlich aus dem Hintergrund, warum hat er mich so früh gefragt, war halt, weil er ja selber die Erfahrung gemacht hat, wenn nichts geregelt ist, wie das dann schlecht laufen kann für eine Firma. Das ist ja auch oft der Todesstoß für Unternehmen. Und mein Papa und meine Oma haben es irgendwie geschafft, das zu umgehen. Aber das war natürlich, wäre einfacher gewesen, wären die Dinge geregelt gewesen. Und weil mein Vater halt noch sehr viele Spätfolgen von diesem Unfall hat, hat er mich eben sehr, sehr früh gefragt. Und so kam ich dann halt eben dazu und habe dann mit 20 die Firma zu 50% übernommen und mit 22 zu 100% tatsächlich schon.
Okay, Wow, war dir das damals bewusst, was du mit 18 dann einfach so dahergesagt hast bei der Pommes, oder hat sich das dann erst in den nächsten 2, 3 Jahren herauskristallisiert?
Ja, also definitiv wie gesagt, hätte ich wahrscheinlich drüber nachgedacht. Das ist immer so, wie man ja sagt, die Hummel, die gar nicht fliegen kann und fliegt trotzdem. Hätte ich drüber nachgedacht, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, ne? Weil dann kommen ja vielleicht, ne, das ist ja eine Frau in der Männerdomäne, und jetzt muss man ja zurückrechnen. Ich bin heute 43, also es ist ja schon viele Jahre her. 1998 bin ich in die Firma eingestiegen. Da war ja noch mal ein bisschen eine andere Zeitrechnung und ein anderer Umgang mit dem Thema Frauen in so einer Domäne, wie es jetzt heute ist. Dann habe ich nicht studiert, ich habe nur eine ganz normale Ausbildung gemacht. Ne? Da hätten auch viele gesagt, hä, also ohne Studium kann man doch nicht Geschäftsführung sein. So jung kann man nicht Geschäftsführer sein. Also es gab ja tausend Dinge, die man sagen hätte können, was nicht geht. Gott sei Dank konnte ich da alle eines Besseren belehren. Und mir hat halt auch immer viel geholfen, das sage ich auch immer in der Nachfolge, weil mein Vater an mich geglaubt hat, habe ich automatisch auch an mich geglaubt. Also ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Ich denke, ja gut, mein Papa, wenn der sagt, ich kann das, dann kann ich das auch. Also das hat mir eigentlich die größte Motivation gegeben.
Okay, jetzt, du hast es gerade schon so angesprochen, dass es als sehr junge Person, dann als Frau in dem Unternehmen, dass du da wahrscheinlich schon noch Exotin warst. Gibt es da irgendwie eins für Anekdoten, wie sich das geäußert hast? Also natürlich wollen wir jetzt niemanden hier bloßstellen oder sowas, aber mich würde einfach interessieren, wie da vielleicht einfach die Mitarbeiter mit dir umgegangen sind oder wie du dir den Stand auch erkämpfen musstest. Ich denke mal schon, du musstest ja unabhängig davon, was dein Vater im Unternehmen geleistet hat, dir selber die Reputation und auch die Führungsrolle aufbauen.
Also bei dem würde ich differenzieren zwischen Mitarbeiter und Kunden. Bei den Mitarbeitern war es ja relativ easy. Das war zur damaligen Zeit waren wir nur 9 Mitarbeiter, 5 davon war Familie, Tante, Onkel, Oma, Papa, Mama und dann halt eben ich. Und die anderen, die da waren, die kannten mich auch schon, als ich da um den Schreibtisch rumgekrabbelt bin. Also
Das typische Familienunternehmen, du warst schon immer dabei.
Genau, war natürlich erstmal ein bisschen komisch, dann zu sagen, jetzt ist er auf einmal unser Chef, ne? Vorher war er auf unserem Schoß gesessen, das Vanessachen. Aber das war ja auch so, zu Anfang war ich immer die Erste, die gekommen ist, die Letzte, die gegangen ist, habe die ersten 3,5 Jahre keinen einzigen Tag Urlaub gemacht. Also die haben ja auch gesehen, dass ich jetzt nicht so ein Töchterchen bin, was dann mal ab und an in die Firma guckt und ansonsten auf dem Golfplatz rumhängt, sondern jemand, der halt wirklich mitarbeitet. Und so kam der Respekt sehr schnell auch automatisch. Bei den Kunden, da gab es so zweierlei. Einmal Männer, die halt auch in den Laden gekommen sind, die dann an der Theke gesagt haben, so kann ich jetzt mal von einem Mann bedient werden oder kann ich eben mal den Chef sprechen. Dann musste ich dann immer sagen, ja, ich bin der Chef. Was kann ich denn für Sie tun? Das war zu Anfang so, aber muss man auch sagen, natürlich eher das ältere Semester. Und bei den Kunden, da kam es schon auch ab und an mal vor, leider Gottes, ich bin sehr offen und kommunikativ und gehe erstmal positiv auf jeden Menschen zu, dass dann auch schon mal manche dann irgendwie das verwechselt haben und auch gedacht haben, dass sie jetzt mich hier zum Essen einladen können oder irgendwie sonstige Versuche zu starten, weil ich halt eine Frau bin. Das kam schon durchaus auch mal vor, aber wie gesagt, was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Und heute kann man da gut drüber lachen. Und ich wusste ja auch schon, Gott sei Dank, damals mit Humor drauf zu reagieren.
Ja, Gott sei Dank. Also es ist immer erstaunlich und traurig, dass man sowas noch hört, und sowas soll es ja auch heute noch geben. Leider, ich glaube, ist das schon noch Realität, auch gerade bei jungen Menschen, die in die Wirtschaft gehen. Aber ich meine, du hattest ja dann die Chance, vor 26 Jahren, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, wirklich mit aktiv in die Gestaltung einzuschreiten. Du hast gesagt, war damals noch 9, jetzt seid ihr 22. Aber es ist ja schon durchaus was im oder am Unternehmen passiert. Was waren da so aus deiner Perspektive die wichtigsten Impulse oder Schritte, die du damals gegangen bist oder eingeleitet bist, damit ihr eben jetzt in die Erfolgs- oder damit ihr noch erfolgreicher geworden seid?
Ja, also wir hatten auch eine gute Umsatzsteigerung. Ich konnte damals auch den Umsatz verfünffachen. Ich bin früh neue Wege gegangen. Also alles, was Innovation angeht, das ist ja heute, kommen wir vielleicht später ja auch nochmal drauf. Ich habe ja nochmal ein Startup gegründet, das ist vielleicht auch spannend. immer sehr auf Innovation gesetzt, hat aber mein Vater schon, der hatte das erste Faxgerät, was es jemals gab. Vorher gab es nur irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher hieß, ein Telex oder irgendwas auch immer, einen ersten Computer. Also mein Vater war immer ganz vorne dabei, das erste Handy, tragbare mobile Telefon, was es gab. Und das habe ich so von ihm auch. Ne? Also alles, was technische Neuerungen sind, wurde bei uns sofort adaptiert. Und so habe ich auch mit dem Thema E-Commerce schon angefangen, bevor das andere noch gar nicht gecheckt haben. Da hat manche Händlerkollegen noch gar kein, nicht mal eine Webseite. Da habe ich schon E-Commerce mit Amazon als Vendor getätigt. Da kannten viele Amazon nur als Buchhändler noch und wussten gar nicht, dass der auch noch andere Waren verkauft. Wir haben komplett den DIY-Bereich damit aufgebaut. Und als es dann uninteressant wurde, bin ich wieder ausgestiegen, also von der Handelsmarge uninteressant. Da haben andere erst angefangen. Also ich war immer sehr früh am Trend. Und so von der Persönlichkeitsentwicklung und der Führung, wenn man darüber spricht, da dachte ich, man adaptiert ja auch, ich muss so sein wie mein Vater und ich muss so führen wie mein Vater, habe aber dann schnell festgestellt, das bin ja gar nicht ich. Und ich muss meinen eigenen Führungsstil entwickeln und habe dann erstmal viel, ich habe damals auch eine Juniorengruppe geleitet in unserem Einkaufsverband, dem EDE, über viele Jahre, 15 Jahre lang, viermal im Jahr Fortbildungen organisiert. Und da haben wir viele Themen eben Gott sei Dank bearbeiten können. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe nicht studiert, aber ich habe mich viel nebenher weitergebildet. Und da war es halt so ein Punkt auch zu erkennen, was ist eigentlich mein Führungsstil, was bin ich überhaupt für ein Typ Mensch und eher da drauf zu hören und danach zu gehen. Und ich sage immer, für mich ist wichtig, sozusagen in die Fußstapfen der Eltern zu treten, aber dann seine eigenen Spuren zu hinterlassen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Hattest du das Gefühl, ich finde es spannend, dass du das gerade sagst, hattest du eher das Gefühl, dich in eine andere Richtung als dein Vater entwickeln zu wollen, aktiv? Oder hattest du vielleicht auch noch andere Role Models? Oder hast du dir so das Beste von allem rausgepickt und dann wirklich versucht, eher auch seinen Stil zu übernehmen? Oder hat sich das vielleicht auch mit der Zeit gewandelt? Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht früher da auch radikaler noch gedacht hast, wenn man als junge und wilde Person ins Unternehmen reinkommt, strebt man ja vielleicht eher noch nach Veränderung.
Ja, das war gar nicht. Mein Vater ist sehr, wie soll ich sagen, streng. So, der konnte auch mal laut werden, sage ich mal zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht meins. Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und werde ganz selten laut. Und am Anfang habe ich auch mal gedacht, ich muss jetzt auch mal irgendwie da auf den Tisch hauen. Und heute mache ich das halt auf eine andere Art, die mir halt eben mehr liegt. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt gewesen, wo ich anders war. Und ansonsten ist mein Vater aber schon ein großes Vorbild und unternehmerisch, wie gesagt, Unternehmergeist, hat sich nie unterkriegen lassen. Ich meine, der war ja schon immer krank, ist seit 18 Jahren im Rollstuhl und trotzdem hat er das alles hervorragend gemacht. Und hat seine Kinder großgezogen und. Also das ist schon alles sehr respektabel. Und andere Role Models in dem Sinne, also jetzt im Unternehmerkontext, das war eine Mischung aus allem. Ich bin sehr früh zu den Wirtschaftsjunioren und hatte natürlich viel Kontakt mit Gleichgesinnten. Das war sehr wichtig. Hatte auch mein Vater gesagt, du gehst da jetzt hin, du musst dich regional vernetzen. Und auch zu den EDE-Junioren hat er gesagt, hier, da musst du mit dabei sein, da lernst du was. Und durch das Sprechen mit den Kollegen, das hat mir immer viel geholfen. Einfach, da, guck, das haben die schon erlebt, so ging es denen. Da konnte ich immer viel rausziehen. Also eigentlich mehr, nicht so sehr Role Models im Einzelnen, wie jetzt Netzwerke, die mir viel geholfen haben.
Aber das ist ja, ich stelle es mir früher zumindest noch deutlich schwieriger vor, auch diese Netzwerke zu finden. Klar, Wirtschaftsjunioren gibt es natürlich schon länger, auch Verbände, die dann vor Ort organisiert sind. Aber so einfach wie heute, vielleicht auch gerade in deiner Situation als Frau oder so jung jemanden zu finden, der sich damit identifizieren kann und in einer eigenen Rolle steht, war es früher doch wahrscheinlich nicht, oder? Also auch dahingehend ist es, glaube ich, aktuell einfacher geworden für junge Menschen, die ins Unternehmertum gehen, falls sie es noch machen, jemanden zu finden, um sich auszutauschen.
Ja, also klar, auch das Thema Mentoren und so, das gab es früher noch nicht so viel und es gab keine Gründerzentren und solche Sachen, sage ich mal, wo man sich austauschen konnte. Aber wie gesagt, ich hatte ja meine zwei Netzwerke und in denen habe ich mich sehr gut und wohl gefühlt. habe da auch viel machen dürfen. Letzten Endes ist der Ursprung meiner Stiftung auch irgendwann mal bei den Wirtschaftsjunioren durch das Engagement da entstanden. Also da ist viel passiert und ich finde auch da ist das nach wie vor einfach ein sinnvolles Ding, sich in einmal Branchennetzwerken, also das eine war ja über unseren Einkaufsverbanken Branchennetzwerk, sich innerhalb der Branche auszutauschen, aber dann trotzdem auch wieder außerhalb der Branche. Und da gibt's heute natürlich viele, viele weitere Netzwerke und eben Podcasts und. Also man kriegt ja doch viel Hilfestellung mittlerweile.
Das stimmt. Und aber auch immer cool, dann da so offen zu sein und ja mit sich miteinander auszutauschen und auch die Insights zu teilen, so wie du es tust, weil das muss man auch machen, glaube ich, damit andere Leute die Chance haben, da auf dich oder auf andere Personen zuzukommen. Du hattest jetzt auch noch so ein bisschen erwähnt, bei euch hat sich viel verändert. Du hast kurz deine Station im Startup erwähnt und du hast aber auch gesagt, eigentlich wart ihr schon immer sehr adaptiv oder auch dein Vater war technologisch neugierig. Ich persönlich bin so ein bisschen innerlich davon überzeugt, dass das eigentlich sehr vielen Familienunternehmen sehr nahe liegt, weil man sich ja meistens sehr nah an den Kunden entwickelt, viel Feedback kommt und eine intensive Beziehung mit dem Kunden gehabt hat. Aber bei euch stelle ich mir das dann auch doch nochmal auf eine gewisse Art und Weise schwierig vor, weil ja auch viel persönliche Durchmischung dann dabei ist oder dabei war mit der Familie. Dann Teamerweiterung, Aufbau. Was würdest du sagen, ist vielleicht das Geheimnis oder Erfolgsrezept dahinter, es zu schaffen, kontinuierlich auch neugierig zu sein und auf neue Dinge zu bleiben? Weil häufig ist es ja dann doch so, dass man es kurzfristig gar nicht unbedingt muss oder vielleicht sich dann eher im Tagesgeschäft verliert.
Ja, ich glaube, wenn man Unternehmer ist vom Typ, dann ist man von Geburt an neugierig und will immer neue Sachen entdecken und tausend Sachen ausprobieren. Das ist ja manchmal eher die Sache, dass man sich vielleicht sogar verzettelt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Prägung eines Unternehmers, neugierig immer zu sein und zu bleiben. Zum Thema Weiterentwicklung und auch Start-up und Austausch und neue Ideen umsetzen. Das ist, glaube ich, auch wichtig fürs Unternehmen, sich da immer zu hören, das Ohr am Markt zu haben. Also zum Beispiel mit unserem Start-up, was ich vorhin schon erwähnt habe, wie wir uns gegründet haben. Es kam ja begründet auf einer Reise in Silicon Valley, die wir unternommen haben in dieser Juniorengruppe und da halt gesehen haben, Mensch, die Amerikaner, die gehen ganz anders mit dem Thema Scheitern um, die machen Produkte nicht bis zum Ende, sondern die machen die erstmal zu 80% fertig, gehen dann an den Markt mit Early Adopter Kunden, also Friendly Customer, die erstmal die Produkte ausprobieren, dann weiterentwickeln und sind da viel mehr Fast Forward. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, das ist ja eigentlich blöd. Wir sind ja als Handelshäuser in Summe alle viel zu klein, um eigenständig eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu haben oder einen KI-Experten oder einen ITler oder. Und haben dann gesagt, als wir zurückgekommen sind, 5 Freunde sozusagen aus dieser Gruppe, lass uns doch alle zusammen Geld in den Topf schmeißen und über die Weiterentwicklung nachdenken. Also die Probleme, die wir selber haben, wenn wir die alle 5 haben, dann ist die Schnittmenge ja schon recht groß und dann werden die wohl auch andere haben. Und haben dann das PVH Future Lab gegründet. Das ist also das Produktionsverbindungshandel, bisschen sperriges Wort, so heißt unsere Nische, in der wir sind. Future Lab, Zukunftslabor, in dem wir einfach gesagt haben, wir wollen den Handel von morgen unterstützen. Also wir wollen den Handel zukunftsfähig machen, mit allen Tools, die man da so brauchen kann und haben verschiedene Bereiche, einmal den 3D-Druck aufgebaut, das war damals auch noch relativ neu, dann eben KI, da haben wir den Flix-Store gegründet, das ist eine Mischung zwischen Netflix und App-Store, sagen wir immer, also dass du dir quasi für jede Arbeitseinheit einen KI-Helfer raussuchen kannst. Wir haben uns auch schon vor 5 Jahren übrigens gegründet, heute ist das alles keine Fremdwörter mehr. Vor 5 Jahren, wo es noch kein ChatGPT gab, haben sich viele noch schwer mit dem Begriff KI getan. Da haben wir schon daran entwickelt, haben eine Make-and-Buy-Strategie. Also wir programmieren selber und arbeiten aber mit spannenden Startups zusammen, die in den Handel passen. Aber nicht nur, zum Beispiel haben wir auch ein Recruiting-Tool. Das kann ja jetzt jeder prinzipiell nutzen oder auch für das Hinweisgeberschutzgesetz, wie es so sperrig heißt, Whistleblower, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ist eine gute Mischung. Und als drittes haben wir eine Ausgründung aus unserem Startup, das die Firma Körschulde gemacht hat. Einer meiner Mitgründer, der hat die erste europäisch genehmigte Flugstrecke in Europa tatsächlich für Transportdrohnen bekommen und ist somit führend in diesem Sektor, arbeitet mit der ESA, mit der NASA und hast du nicht gesehen zusammen, also richtig cool. Ja, und das ist eigentlich so raus entstanden aus dem Kopf in den Sand stecken. Wir haben halt kein Kapital für solche Sachen, sondern nee, komm, lass es uns doch gemeinsam lösen. Das ist auch so mein Ansatz, wenn man vielleicht jetzt irgendwie gerade so sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Ist das für uns natürlich, weil wir organisiert sind, dezentral funktionieren und so, eine tolle Lösung, einfach gemeinsam an Themen zu arbeiten.
Jetzt, also ich kenne ja mal nur den Einwand, den ich persönlich auch furchtbar finde, dass dann alle sagen, da muss ich mich eröffnen, da muss ich über meine Probleme kommunizieren, dann gebe ich da vielleicht anderen auch noch Tipps. Und du hast ja gesagt, ihr seid ein Konsortium von Marktbegleitern oder auch in ähnlichen Bereichen aktiv. Waren das Einwände bei euch oder seid ihr da komplett offen reingegangen und habt alle eure Herausforderungen und Probleme geteilt?
Ja, also das geht anders dann nicht. Also ich finde es total doof, die Einstellung, ehrlich gesagt auch. Erlebe ich auch ganz oft, wenn ich Startup-Mentoring mache, was ich auch ganz viel mache, dass die dann sagen, nein, ich darf keinem von meiner Idee erzählen, am Ende klaut die jemand und setzt die dann um. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der dann hingegangen ist, die Idee geklaut und umgebastelt hat, weil man glaubt ja gar nicht, was es schon alles gibt. Keine Idee ist, glaube ich, heute mehr neu. Und bringt uns nicht voran, auch wenn wir jetzt, ich sage immer, mein Wettbewerb, der sitzt nicht hier im Nachbarort, der sitzt auch nicht in Deutschland, der sitzt auch nicht in Europa. Wir müssen ein bisschen weiterdenken nach Amerika und China. Die überholen uns mit einem gerade rechts und links, wo es nur geht. Und wenn wir irgendwie noch eine Bedeutung haben wollen, dann müssen wir uns zusammentun. Wie gesagt, das muss man fast auf europäischer Ebene denken. Wenn ich dem anderen was erzähle, also das ist nicht, Gott sei Dank, und das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die jüngere Generation da ein bisschen anders daran geht und sich da mehr öffnet und mehr Wissen teilt. Also meine Erfahrung ist, dass Schwarmintelligenz sehr gut zu nutzen ist und ich bin damit auch noch nie auf die Nase gefallen. Also ich bin da ein großer Befürworter dessen zu sagen, probier's doch einfach mal aus und glaub mal an das Gute im Menschen und nicht unbedingt immer nur an das Schlechte.
Absolut, also da stimme ich dir hundertprozentig zu, auch im globalen Kontext. Ich glaube, wir denken da noch viel zu engstirnig, auch gerade mit den Daten- oder KI-Themen. Letzten Endes können wir nur verlieren, je weniger oder je langsamer wir unsere Daten für neue Technologien öffnen. Natürlich im besten Fall nicht unbedingt nach Amerika oder nach China, weil da machen sie das eben schon so oder so. Wir verhaken uns in Datenschutz und in Ängsten. Ja. Natürlich kann das im Ernstfall böse Konsequenzen für Unternehmen haben, aber da muss man auch, glaube ich, einfach mal, auch um das Buzzword agil zu benutzen, aber agil genug sein, um sich anzupassen und mal einen Schritt mutiger zu sein. Und das finde ich ganz fantastisch, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch aus meiner Überzeugung ein wichtiger Aspekt beim Thema Führung, erstmal den Mitarbeitenden, anderen Menschen zu vertrauen, dass sie ja eigentlich gar nichts Böses möchten, sondern auch eine intrinsische Motivation haben, die Unternehmung zusammen voranzutreiben. Deshalb ja eigentlich auch nur was Gutes möchten oder mitarbeiten. Und ich glaube, da, das hast du auch ganz richtig gesagt, hat sich so ein Generationswechsel schon ergeben. Wobei, das empfinde ich immer so, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, ich halt das Gefühl habe, dass auch in den erfahrenen Generationen dieser Freiraum gar nicht gewünscht ist. Also gerade Vertrauen bedeutet auf der anderen Seite dann ja der Person, die mitarbeiten, Freiräume zu geben. Und ich glaube nicht, dass die, also ich glaube auch nicht daran, dass sie dann ausgenutzt werden im negativen Sinne. Aber ich glaube, ganz viele ältere Menschen können damit oder wollen damit gar nicht umgehen. Ist das bei euch auch ein Thema, so in Generationenkonflikt in Anführungszeichen im Unternehmen?
Also im eigenen Unternehmen natürlich nicht, weil mein Vater, wie gesagt, war ja da schon sehr offen auch sich, der hat jetzt auch nicht immer jede Idee toll gefunden, die ich gemacht habe. Im Übrigen, er hat immer gesagt, also ich würde es jetzt nicht so machen, aber wenn du denkst, dass es richtig ist, dann mach halt. Also er hat mir keine Steine in den Weg gelegt, aber ich nehme das schon so wahr, dass gerade so die Unternehmergeneration vorher schon sehr an ihrem Bestehen fest und du darfst nicht über Zahlen reden und was weiß ich was, da war schon ein bisschen anderes Denken definitiv da. Ja, aber es, ich glaube, am Ende sehen sie das dann schon auch, dass es eine positive Entwicklung bringt. Und die Generation ist ja jetzt auch auf jeden Fall am Weggehen. Das ist ja fast das größere Problem, will ich mal sagen, dass ja leider Gottes viele, viele Unternehmen und die Zahlen schwanken zwischen 200.000 und 400.000 in den nächsten Jahren ohne Nachfolge dastehen. Und das ist erschreckend, weil das sich in der Vielzahl eben um Mittelstandsbetriebe handelt und uns dieser ganze Mittelstand eben langfristig dadurch wegbrechen wird, weil nicht immer findet sich ein externer Nachfolger oder die Mitarbeiter wollen es nicht. Das ist eher meine Beobachtung auch, dass heute ganz wenig Menschen nur noch gewillt sind, Verantwortung zu übernehmen und in diese Rolle reinzugehen, was sehr schade ist. Ich meine, ich verstehe das, das ist ein großer Druck und eine hohe Verantwortung, aber es ist halt trotzdem schade für die ganzen Betriebe. Und da ist ja jahrelang Herzblut und viel Schweiß reingeflossen. Und da hoffe ich auch mal, dass es noch so ein bisschen mehr in die Gesellschaft rückt und auch mal zum Beispiel für Studierende nicht immer, hey, du musst nicht immer ein Startup gründen, du kannst doch auch mal ein bestehendes Unternehmen übernehmen, du kannst ja da trotzdem dein Ding draus machen, aber arbeite doch mit den Ressourcen, die schon da sind. Das hat ja, finde ich, auch was mit dem Thema Nachhaltigkeit im Übrigen zu tun. Und ich glaube, das ist eher die größere Herausforderung, wie dass sie nicht umdenken wollen, dass halt einfach gar niemand da ist, dem man den Staffelstab übergeben kann. Ne?
Ja, hundertprozentig. Also ich finde das eigentlich auch unglaublich schade. Gerade an Universitäten und auch an Hochschulen wird sehr viel das Thema Startups in den Vordergrund gestellt. Sehr viele Gelder werden an Kennzahlen geknüpft, die im Bereich Neugründung, technologische Neugründungen gehen. Und das wird eben total heroisiert im Gegensatz zu den Familienunternehmen. Wobei ich andererseits, das ist vom Mittelstand, wobei ich andererseits auch sagen muss, da muss ich, glaube ich, auch der Mittelstand so ein bisschen an die eigene Nase packen, weil man es ja ganz viele Jahre lang versäumt hat, sich attraktiv darzustellen. Und auch, ich finde eigentlich immer, die Werte vom Mittelstand passen perfekt zur jüngeren Generation, die ja mehr ja wieder lokal oder glokal denkt, der Nachhaltigkeit wichtig ist, die überhaupt nicht mehr dieses konsumgetriebene Denken eigentlich hat. Und das ist ja das, was man eigentlich im Mittelstand tagtäglich erlebt, aber es wurde irgendwie zu wenig kommuniziert oder die Unternehmen haben sich auch nicht als attraktiv genug dargestellt. Aber auch da finde ich es sehr interessant, dass ihr diesen Weg geht, um mit Startups zusammenzuarbeiten, weil ich mir gut vorstellen kann oder mal so ein bisschen den Gedanken im Kopf habe, dass ja auch in Leute, die oder junge Menschen, die in Startups gehen und dann mit dem Mittelstand zusammenarbeiten, merken, dass vielleicht nach einem gescheiterten Startup wenn sie eben da rausgehen oder das übernommen wird oder mehr Kapital kommt und die Identifikation damit sinkt, dass der Mittelstand eben eine Option ist. Und da hat man Menschen, die schon tendenziell unternehmerisch vorgebildet sind und Lust auf Verantwortung haben. Also auch da, finde ich, sollten diesen Weg viel mehr Mittelständler gehen, um auch wirklich da eine potenzielle Pipeline der Nachfolgenden zu haben.
Auf jeden Fall. Also da muss von beiden Seiten noch mehr Offenheit hin, ne? Und dieses Thema, kann man auch Arbeitgeberattraktivität, ist ja egal, ob das jetzt zum Startup hin oder zum Mitarbeiter hin unattraktiv ist im Mittelstand. Also ich habe schon das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr ein Comeback. Auf jeden Fall, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Das heißt, inhabergeführte Betriebe, Mittelstandsbetriebe sind halt einfach sehr, sehr viel werteorientierter. Da ist das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht irgendwie ein neues Buzzword, was man irgendwie aberledigen muss, sondern das ist so in der Unternehmens-DNA drin, auch soziales Engagement, sich gesellschaftlich einzusetzen. Also ich kenne keinen Unternehmer, der das nicht tut. Jeder macht das halt, für was sein Herz schlägt. Denn beim einen ist es mehr Tierschutz, beim anderen Kinder, beim anderen was auch immer. Es ist ja egal, aber jeder setzt sich irgendwie ein, ist ehrenamtlich aktiv. Und das ist auch nochmal so eine Einladung an die Unternehmer und auch am Mittelstand, geht doch raus, ne? Weil das ist, glaube ich, auch ein Thema der Sichtbarkeit. Wir haben so viele Hidden Champions, wo man, wenn man mal reinhört und sagt, oh, ich bin Weltmarktführer, ja was, ich habe noch nie von dir gehört, Weltmarktführer, wie, ne? Und die amerikanischen Großkonzerne, die haben halt gelernt zu trommeln und wir waren halt immer die Deutschen, ne? Stellt doch nicht euer Licht so unter den Scheffel, sondern, man darf nichts sagen, wenn man was gut gemacht hat und so und nicht geschimpft ist gelobt genug und nach dem Motto, ne, sei nicht so angeberisch, was aber total falsch ist. Ich lebe das ja auch ganz extrem schon früh zu sagen, hey, ich gehe nach außen mit den Sachen, ich erzähle von mir, was ich für wichtig halte. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsrezept. Da halte ich ja auch meine Keynotes dazu. Gibt es auch viele bekannte Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, gut, der ehemals CEO von Apple, Steve Jobs, den kennt jeder und der hat sich's nie nehmen lassen, seine iPhone-Präsentationen selber zu machen. Jeder denkt vielleicht noch an die Präsentation, wo er das iPhone aus der Tasche zog und sagte, today we reinvent the phone. Und hingegen Samsung, kein Mensch weiß, wie der CEO überhaupt heißt. Die Erfolgsgeschichte ist geschrieben. Ne? Dieser CEO ist total sichtbar und das ist ein gutes Beispiel, weil es schafft unheimlich viel Vertrauen. Man ist nahbar. Oder wenn ich jetzt sage, wer ist der CEO von Nestle, kann auch keiner auswendig sagen. Aber wenn gute ich sage, Frage. Wenn ich sage, hip Babyprodukte, dafür stehe ich mit meinem Namen, hat jeder sofort den Klaus Hipp vor Augen, mittlerweile auch seinen Sohn, mit dem Spruch alleine, wie viel, ne, wenn ich mich frage, was gebe ich meinem Baby, ist es, glaube ich, eher der Unternehmer, der sein Gesicht in die Kamera hält und sagt, hey, dafür stehe ich mit meinem Namen, wie irgendwie ein Großkonzern, wo man gar nicht mehr weiß, was da für Verschachtelungen drin sind. Und das ist so ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und da kann ich nur alle dazu einladen, macht euch sichtbar, geht nach draußen und zeigt der Welt, dass Unternehmer gute Menschen sind, weil das ist gesellschaftlich nicht gesehen.
Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Also auch ich merke es selber im direkten Umfeld, wenn man über sein Unternehmertum spricht, dann ist es häufig irgendwie mit Vorurteil verbunden. Das ist ein sehr kapitalistisches Bild. Und genau diese Aspekte, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, auch im Mittelstand ist das ja so, finde ich zumindest, dass die Nachhaltigkeit eigentlich ein wirtschaftlicher Zwang ist. Es kann sich keiner leisten, nicht nachhaltig zu agieren. Und das ist eben anders als in großen Konzernen, wo Nummern und Zahlen schwierig zu verknüpfen sind und Budgets nicht unbedingt Konsequenzen haben. Und ich glaube, dass das verstanden wird, ist ganz, ganz wichtig. Aber da tust du ja auch deinen Beitrag zu. Es fängt ein bisschen an, also mir fallen andere Namen noch ein, wie Dina Reit, die ja beispielsweise auch in so ein bisschen, ich sag mal, eher unpopulärem Business das tut. Gerade rennen oder sehen, glaube ich, alle Philipp Hitschler-Wecker, der sich da sehr neu erfindet und platziert in den Business-Kanälen oder vor allem auf LinkedIn, aber auch du und darüber sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Warum hast du damit angefangen oder was war für dich der Anlass dazu? Weil ich glaube, ganz viele haben Angst und Befürchtungen, sich transparent und offen zu zeigen. Und so wie ich es erlebe, ist doch schon immer noch dass die deutsche Mentalität im Unternehmen, dass Unternehmen und Privatspersonen getrennt sein müssen, man nicht zu viele Einblicke gewähren möchte. Aber warum hast du dich eigentlich genau dagegen entschieden?
Ja, weil ich einfach die Vorteile früh erkannt habe. Also ich muss sagen, mich hat auch mein Mentor Alexander Christiani sehr früh geprägt, weil der immer diese drei Grundsätze hatte, aus Amerika eben mitgebracht habe, als ich 18 war das einer meiner ersten Hörbücher zum Thema Positionierung mit Alexander Christiani und Umgang mit Geld von Bodo Schäfer. Und ich würde mal sagen, hat mir beides nicht geschadet. Und Alexander Christiani hat immer gesagt, der Unternehmer soll selber sprechen. Das habe ich getan. Er soll Stories erzählen. Also das Storytelling, was heute auch in aller Munde ist, habe ich schon immer so getan. Und das Dritte, den Kunden zum Helden machen und die Marke zum Mentor oder heute eben den Mitarbeiter zum Helden und selber nur der Mentor sein. Das sind so die drei Grundprinzipien, die habe ich so von ihm früh erkannt, dass das total schlau ist, das so zu machen. Und ich ja auch selber durch viele Vorbilder und Gespräche ja gelernt habe, was ich gesagt habe über die Netzwerke, hat mich ja auch veranlasst. Ich habe ja schon immer für die Impulse gebloggt, also ich bin ja Impulse-Bloggerin, für Xing mehrfach ausgezeichnete Topmind und jetzt halt ja auch eben LinkedIn Top Voice. Und habe das ja dann, meine ganzen Beiträge, mein Buch zusammengefasst. Hashtag mal ehrlich heißt das, 52 ungeschminkte Impulse. Auch um zu sagen, hey, guck mal, ich habe ja schon gesagt, Frau in der Führung, nicht studiert, allerlei Vorurteile. Und auch mal ehrlich heißt, weil ich sehr offen und ehrlich mit auch mal Fails umgehe. Oder zum Beispiel war ich mal kurz vor einem Burnout. Darüber habe ich auch geschrieben, so hey, ich bin kurz vorm Burnout. Oder wer lobt eigentlich mal mich als Chef? Immer soll ich nur die Mitarbeiter loben, aber wer lobt denn eigentlich mich? Solche Sachen, wo man sagt, da kann man doch nicht in der Öffentlichkeit drüber reden, ne? Da wirst du gleich nicht, oder laufen dir die Kunden weg oder was auch immer. Ist aber überhaupt nicht der Fall gewesen. Also ich habe auf alles immer super positive Resonanz bekommen, super viele Zuschriften, die gesagt haben, hey, mir geht's ganz genauso. Und deswegen habe ich das quasi also eine Art Ratgeber mit rausgegeben, zu sagen, hey, das kannst du immer neben deinen Schreibtisch legen. Und wer 52 Impulse, für jede Woche einen Impuls, kurze Geschichten, die man immer mal durchlesen kann, also als Hilfestellung. Können wir auch gerne mal 5 Stück in den Ring werfen für die ersten Hörer, die sagen, ich will so ein Buch haben.
Ich wollte es gerade fragen, aber jetzt hast du es direkt gesagt. Also
machen wir das gerne mal, genau. Wer sich da als erstes meldet, bekommt gerne ein Exemplar signiert geschickt.
Genau genommen bin ich ja der erste Hörer, oder?
Ja, also dann gerne.
Also es gibt nur noch 4.
Kriegst du natürlich. Cool. Nee, also das finde ich einfach wichtig. Und da stehen auch ganz viele Tipps und Tricks drin, wie man das eben so machen kann, wenn man da keine Idee hat dazu, wie man damit anfangen kann. Also, und das geht. Mhm. Ja.
Hast du dann noch ganz konkrete Tipps? Also, weil genau das ist ja, glaube ich, auch die Hürde, damit erstmal anzufangen, sich zu trauen. Man hat ja häufig dann Angst vor negativen Resonanzen, die man bekommen könnte. Und das kenne ich auch von mir. Man weiß irgendwie, kritische Sachen wertet man viel höher als positive Sachen. Ich glaube, das ist auch normal. Aber wie fängt man denn an oder wie hast du angefangen?
Jetzt also zum Beispiel auch auf LinkedIn. Witzigerweise, Dina Reit war ja einer meiner ersten Mentees sozusagen. Ich bin ja auch ausgezeichnete Vorbildunternehmerin und als sie ins Unternehmen kam, gab es eine Leitung mit zum Thema Nachfolge und alles andere waren Startup-Gründer und wir waren die zwei einzigen im Call und da hat sie auch gesagt, wie fange ich denn mit LinkedIn an und hast da so erste Tipps für mich? Und heute ne, ist sie jetzt des Lehrers Meister, also hat mich schon links und rechts überholt, was ich mega cool finde. Und da ist einfach, sei sichtbar, red über das, was dich bewegt, einfach, was dir so vorschwebt und mach einfach mal. Einfach machen ist sowieso ein Unternehmerprinzip, ne? Nicht so viel nachdenken, probier es einfach mal aus, kann ja nichts passieren. Also es wird nichts Schlimmes passieren und einfach mal austesten, so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie reagieren die Leute, ne? Dann durch den Beitrag gut aufbauen, sich eine gute Hook überlegen. Also es ist auch mal ganz wichtig und das ist ja leider das Erschreckende, manche lesen ja den Text gar nicht, sondern eben nur die Überschrift. Da zitiere ich aber auch gerne Christiani, der gesagt hat, wer erinnert sich, was die FAZ getitelt hat, als der Papst gewählt wurde? Weiß meistens niemand, aber wenn ich jetzt frage, was hat die Bild-Zeitung getitelt? Wir sind Papst, das weiß jeder noch. Nur das ist total im Kopf. Und das ist die Hook. Also deswegen, das ist es grundsätzlich, wo man sich am meisten Gedanken zu machen sollte. Immer mit Bild posten, finde ich auch zum Beispiel wichtig, so dass man sich selber auch zeigt. Mhm. Und einfach, wie gesagt, loslegen, was einem liegt, auch welche Plattform einem liegt. Also Hauptsache, man tut da irgendwas in die Richtung, ja.
Ich mache auch gern jetzt schon mal, weil du es jetzt schon so toll eingeleitet hast, das Thema ein bisschen Eigenwerbung. Es kommt nämlich bald auch eine Folge mit Jürgen Schmidt, dem Finfluencer von der Deutschen Bank. Ach, und auch cool. Mit dem wollen wir das nochmal so ein bisschen besprechen, weil ich finde, er ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie man in einer stockkonservativen Branche, ich glaube, man darf es so sagen, ja. es schaffen kann, rauszugehen und dabei nur Positives zu bewirken.
Absolut. Das ist auch ein toller Typ, denn der war auch schon hier bei mir im Laden in Aschaffenburg, haben wir gegenseitig besucht. Also kann cool. Ich nur unterschreiben, finde ihn auch mega.
Ja, die Welt an Menschen, die im Unternehmertum rausgehen, gerade auf LinkedIn, ist noch nicht so groß, wie man sich denkt. Deshalb habe ich das Gefühl, es kennen sich immer einige. Ja. Jetzt hast du gesagt, was ich auch ganz toll fand, dass man sich einfach mit den Themen, die einen bewegen, nach draußen trauen soll. Und das sind ja bei dir jetzt nicht nur die im Kern unternehmerischen Themen, sondern wir hatten es, oder ich hatte es auch schon am Anfang so ein bisschen erwähnt, du hast ja auch im Laufe der Zeit eine Stiftung ins Leben gerufen. Jetzt ganz blöde Frage, warum machst du das überhaupt auch noch? Das ist ja nicht so, als hättest du nicht schon so genug zu tun. Und was ist deine Motivation dabei? Was gibt dir das auch?
Die Story dahinter ist, ich war vor 10 Jahren mal verantwortlich bei den Wirtschaftsingenieuren für eine Landeskonferenz, das Panel zum Thema Energiewende zu besetzen. Und damals hat da noch niemand drüber gesprochen, aber Energiewende, was willst du jetzt? Nachhaltigkeit, kannte keiner. Und dann habe ich gegoogelt und bin auf Felix Finkbeiner gestoßen, der ja Plan for the Planet gegründet hat und damals, wie Greta Thunberg ja später, auch vor der UN stand und gesagt, ihr alten Säcke, was ihr da sagt, in der Zukunft muss ja ich leben, also will ich auch mitreden, hat seine Kinder- und Jugendinitiative gegründet und dann dachte ich ja, wen kann man denn besser auf eine Bühne stellen, der darüber redet, als ein Kind, ne, weil den betrifft es ja am ehesten. Und dann hat er gesagt, gut, ich komme nach Aschaffenburg, aber nur, wenn du auch eine Kinderakademie machst. Dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und dann hat er gesagt, ja, wir bringen Kindern von 9 bis 14 Rhetorik und Projektmanagement bei. Das mache ich auch seit 10 Jahren im Übrigen, weil ich immer sage, damit sie sich dann nicht auf die Straße kleben müssen, sondern wissen, was sie sagen können, argumentieren können und dass sie was dagegen tun können, diese zwei Sachen, Rhetorik und Projektmanagement. Weil ich auch sage, wir müssen ja am Mindset der nachfolgenden Generation arbeiten, dass die schon wissen, hey, ich kann was, ich muss mich nicht unterkriegen lassen. Und Rhetorik ist eines der wichtigsten Dinge, die wir können müssen, reden können. Weil wenn ich das kann, dann kann ich alles managen auch. Deswegen habe ich ja jetzt auch mittlerweile eine Akademie gegründet, ist aber wieder eine andere Geschichte hier bei Weber mit Babyboomern zusammen. Und dann hatte ich diese Akademie in Aschaffenburg veranstaltet, nachdem Felix dann bei uns war, ich ihn persönlich kennengelernt habe. Und dann hieß es, zu jeder Akademie muss auch ein Baum gepflanzt werden. Also haben wir das auch noch organisiert und angefangen, Bäume zu pflanzen. Dann fing es an mit einem Baum, dann wurden es 10, 100. Mittlerweile sind meine Projekte 10.000 Bäume zu pflanzen. Wir machen das alles nicht zum CO2-Kompensationszwecken, sondern tatsächlich aus dem Aspekt raus, weil der Wald natürlich in Deutschland auch wichtig ist. Also ich mache nur deutsche Pflanzprojekte, da habe ich mich sozusagen selbstständig gemacht daraus, habe aber so große Partner wie die Stiftung der deutschen Fußballnationalmannschaft, also die Jungs, die pflanzen mit mir Bäume. Mit Salesforce arbeiten wir zusammen mit DHL, ganz unterschiedlichen großen Unternehmen, die mittlerweile mit mir zusammenarbeiten und ich habe deutschlandweit Projekte. So ist das Ganze entstanden und das macht mir riesen Spaß, weil jeder, der bei uns spendet, kann seinen Baum auch irgendwie selber in die Erde buddeln. Der kann da hinfahren, sagen, dieser Wald existiert. Das ist nicht irgendwie eine Spende, die irgendwo hin versickert und keiner weiß, wo das Geld hingekommen ist. Oder kann seine Kinder zur Akademie schicken. Also es ist sehr zum Anfassen. Und ja, ich finde es einfach großartig, weil man sieht, was man getan hat. Auch nach Jahren wächst ja dieser Wald und das ist schön, da immer wieder hinzukehren, immer wieder die Projekte zu sehen. Und meine Stiftung, das kam ein bisschen über einen traurigen Anlass. Meine Schwester ist ja leider Anfang 2020, noch vor Corona, an plötzlichen Herztod verstorben mit 49. Hat mir meinen Neffen hinterlassen, der ist jetzt mittlerweile auch schon 22, also nicht mehr ganz klein, aber dennoch, und dann habe ich mir überlegt, Mensch, weil immer wenn so nahe Verwandter stirbt, macht man sich ja doch Gedanken, wie geht's einem mit einem selber? Und bei uns ist ja das Thema früher Tod leider in der Familie so ein bisschen gegeben. Dann habe ich gedacht, ich habe keine eigenen Kinder. Was will ich denn mal der Welt hinterlassen? Und dachte dann, für mich sind es diese zwei Sachen, Kinderbildung, also Kinderrhetorik und Projektmanagement beibringen und aber auch das Thema Bäume pflanzen. Und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, ich gründe meine Stiftung. Und da gibt es ja auch den Irrglauben, dass man Multimilliardär sein muss, um eine Stiftung zu gründen. Und man kann mit 50.000 Euro eine Stiftung gründen. Das habe ich auch getan, also mit der minimalsten Summe sozusagen, weil ich gesagt habe, ich möchte die gerne zu meinen Lebzeiten noch groß machen. Habe ja gerade schon ein paar Spender genannt. Also das funktioniert eigentlich auch ganz gut, dass das mittlerweile Sichtbarkeit erlangt, weil ich ja das auch in der Firma gelernt habe, wie das geht. Und würde mich freuen, wenn quasi meine Stiftung danach mir noch da ist und sich genauso in diesen Themen weiterhin engagiert. Und das ist der Grund, warum ich die Stiftung gegründet habe.
Finde ich ganz, ganz tolle Gedanken, um einfach etwas weiterzugeben und natürlich also erstmal das, was du jetzt schon die ganze Zeit tust, weiterzugeben, aber auch im Nachgang neben der Unternehmung, die dann natürlich hoffentlich immer noch erfolgreich ist oder noch erfolgreicher ist und wachsen, das auch mit dir persönlich zu verknüpfen und dann auch mit persönlich wohltätigen Zwecken. Wirklich sehr beeindruckend, was du da alles auf die Bühne gestellt hast. Finde ich wirklich ganz, ganz toll.
Danke.
Wir sind leider schon, ich könnte das Gespräch, glaube ich, noch deutlich länger fortführen, aber wir müssen uns zu dem Ende nähern. Und jetzt hast du ganz viel darüber erzählt, was passiert ist, was ihr aktuell macht, um innovativ zu bleiben, was dich auch persönlich ausmacht. Aber ich würde abschließend gerne noch so einen ganz kleinen Blick in die Zukunft wagen. Und da würden mich auch vor allem zwei Dinge interessieren. Einmal, was passiert bei Werkzeug Weber? Wie schafft ihr es in Zukunft auch marktführend im Bereich Werkzeuge zu bleiben? Und zweitens, was macht Vanessa selber persönlich in den nächsten Jahren oder auf die absehbare Zeit als Unternehmerin noch aus und wie möchtest du dich entwickeln?
Ja, also das Unternehmen ist für mich der Anspruch, das auch definitiv fortzuführen. Wir haben ja aktuell nicht gerade eine rosige Wirtschaftslage.
Leider
liegt
nicht.
Natürlich auch viel an der politischen Situation irgendwie, dass es so unsicher ist. Man kann nicht planen und viele sind verunsichert und wissen nicht, investieren wir weiter in Deutschland. Wie gesagt, wir sind ja sehr industrielastig. Aber auch hier einfach zu überlegen, mit wem kann ich mich denn zusammentun? Wer hat denn die gleichen Kunden, den Markt gemeinsam zu beackern? Das wird auf jeden Fall für uns das Thema sein, sich da auch in strategischen Allianzen wiederzufinden, gemeinsam zu arbeiten, auch wie mit dem Start-up einfach die Gedanken zusammenwerfen. Und meine Arbeit ist ja schon nicht mehr Tagesgeschäft, sondern sehr strategisch. Ich habe ja mal eine 2,5-monatige halbe Weltreise gemacht und mich aus dem Tagesgeschäft rausgezogen. Seitdem bin ich da auch weg. Kann man aber auch im Buch nochmal nachlesen, wen das interessiert, wie das geht oder ging. Und das will ich auch weiterhin machen, einfach viel mehr noch strategisch weiterarbeiten und ja, gucken, wie man die Welt so ein Stück besser machen kann.
Ambitionierte Ziele, aber ich finde auch, das ist gerade in der jetzigen Situation ein toller Appell. Ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen waren in den letzten Jahren oder ganz viele UnternehmerInnen waren in den letzten Jahren nur noch nahezu depressiv oder haben sich nur aufs Schlechte konzentriert. Und das ist eigentlich schade, weil das macht aus meiner Perspektive, so wie du es auch gerade beschrieben hast, Unternehmer ja aus, dass man trotzdem noch macht, nach vorne geht und auch daran glaubt, was man entwickelt und geschaffen hat. Und vor allem auch daran glaubt, dass es weitergeführt wird. Und ich glaube, das, wie du auch gesagt hast, wird eine unserer Hauptaufgaben. Also dahingehend ganz, ganz, ganz lieben herzlichen Dank für alles, was du heute preisgegeben hast und erzählt hast. Für alle, die weiterhin interessiert sind, können dir ja einfach auf LinkedIn folgen und an deiner Reise teilhaben. Und darüber hinaus würde ich dich gerne noch fragen, wie kann man dich erreichen, wenn man noch irgendwelche Fragen hat oder auch mal mit dir in Austausch kommen möchte?
Auf jeden Fall, LinkedIn ist immer die erste und beste Wahl.
Okay, dann meine Frage an dich. Hast du noch irgendwelche Schlussworte oder möchtest du das mit den Hörenden teilen?
Bleibt optimistisch. Ich glaube, das ist das Beste, was wir gerade tun können und vor allem lösungsorientiert. Wir wollen ja nicht blindlings in die Zukunft laufen, sondern überlegen, wenn es so nicht geht, wie kann es denn anders gehen, und wünsche da allen da draußen nur das Beste.
Ganz vielen Dank. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Und wir informieren euch, wo oder wie genau ihr die Bücher gewinnen könnt, mit dem Herauskommen der Folge in den Captions. Schön, dass du da warst, Vanessa. Hat mich sehr gefreut, mit dir das Gespräch zu führen. Und bis bald.
Ja, vielen Dank.